Essen ist fertig.
Okay, komme.
Mittags bei Henning.
Der Podcast mit Anja und Josie.
Herzlich willkommen mittags bei Henning, der Podcast mit Anja und Josie. Josie, herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Hallo Josie. Heute besondere Premiere. Wir sehen uns zum ersten Mal live. Nicht per Online-Video.
Ja, du sitzt quasi vor mir.
Vor dir. Wir sind in Köln und wir haben uns gedacht, also wir haben so quasi ein Girls-Mädels-Wochenende und die Tabea Kemmer ist auch unter uns, hat sich eingeschlichen als heimlicher Gast oder wir haben sie gefragt, ob sie dabei sein möchte. Eigentlich ist es ja unsere Folge, das heißt unsere Folge, Josie und meine, ohne Gast. Wir haben dich jetzt hier einfach dazwischen geschoben und denken, dass du auch zu dem Thema beitragen kannst. Deswegen, hallo, Tabea.
Na, auf Wiedersehen, würde ich sagen.
Nee, komm. Herzlich willkommen. Ich finde es auch cool, dass du das machst. Ja. Genau, wir haben gesagt, wir machen das Weekend zusammen. Und deswegen hätten wir jetzt diesen Podcast einfach bei uns in der Bude hier aufnehmen können. Und Tabea hätte, was weiß ich, was sie gemacht hätte, sich ein bisschen in die Sonne gelegt oder so. Ne? Und da das Thema aber, glaube ich, sehr spannend wird und du auch, glaube ich, sehr, sehr viel dazu sagen kannst, glaube ich, passt das.
Und vor allem auch viele Erfahrungswerte genau. Sammeln dürfen.
Ja. Genau, ich glaube, wir haben alle zu dem Thema viel Erfahrungen, aber nichtsdestotrotz, wir wollen erst kurz ein anderes Thema aufgreifen. Wer uns nicht auf Instagram verfolgt,
verfolgt.
Verfolgt.
Ja, oder folgt. Oder einfach nur folgt, aber ihr könnt uns auch verfolgen. Ist auch nicht schlecht.
Ja, genau, der hat das ja alles ein bisschen mitbekommen mit den Frauen von dem ersten FC Mönchengladbach und ich leite jetzt an Josie über, weil du kannst es einfach viel besser erzählen. Gib uns kurz einen Einblick über die Sache, die passiert ist und was wir getan haben, aber nicht länger als 5 Minuten.
5 Minuten. Gib mir mal 2. Das reicht auch. Also ich glaube, was mich so daran empört hat oder an dieser ganzen Geschichte ist, da sind 3 Teams, die sollen, 3 Mädelsteams, erste Frauenmannschaft davon, die sollen einfach ab nächsten Sommer nicht mehr existieren. Und da fragt man sich dann auch, okay, wofür arbeiten wir denn irgendwie 12 Jahre und noch mehr, 30 Jahre, was weiß ich. Da sind so viele Leute, die für den Frauenfußball kämpfen. Und das wäre halt einfach ein herber Rückschritt, wenn man das so unkommentiert lässt. Und ich glaube, so ging es vielen Spielerinnen, professionellen Spielerinnen, aber auch normale Leute, mit denen ich mich darüber, was heißt normale? Also Leute in meinem privaten Umfeld, mit denen ich mich sehr, sehr gut darüber unterhalten habe. Und man versucht natürlich, objektiv zu bleiben. Wir haben einen Hintergrund, wir sind ehemalige Spielerin und ich glaube, das ist dann natürlich schwer, objektiv zu bleiben. Aber in dem Gespräch mit dem Trainer und einer Spielerin, was wir gemacht haben, haben wir das versucht, viele Fragen gestellt und ich weiß nicht, ob wir viele Antworten bekommen haben, aber wir haben dieses ganze Problem so ein bisschen dargestellt und das hat uns sehr beschäftigt. Ich weiß nicht, soll ich noch was dazu sagen?
Nein, also du sagst es ja schon, das hat uns ja beschäftigt die letzten Tage und wir sind jetzt ja das Wochenende in Köln schon seit ein paar Tagen.
Ach genau, und was der Hammer war, dass Ella, eine Spielerin, mit der du zusammengespielt hast.
Ella Massar an dieser Stelle.
Danke für die, genau,
Informiert. Amerikanische Staatsbürgerschaft, hat in Schweden gespielt mit mir, ist dann zum VfL Wolfsburg und hat mittlerweile ihre Karriere beendet, ist schwanger mit ihrer Partnerin. Und
wird Mami!
Wird Mutter und, aber was ja, wolltest du sagen?
Liebe Grüße genau. An der Stelle und ich glaube, dass das genial ist, weil sie hat das auch aufgefasst und hat einfach wahrscheinlich spontan gesagt, Mädels, ich würde gerne, kann ich irgendwie helfen? Und das war cool, weil sie dann daraufhin ist dann nochmal ein Video entstanden, einfach so ein Live-Insta-Video und irgendwie hat man das Gefühl, man müsste da was machen und wir haben einfach so ein bisschen erklärt, gibt's da was? Und eigentlich ist es ja nur Aufmerksamkeit. Ja, dieses Problem muss geschildert werden und es muss publik gemacht werden und dann muss man sich zusammentun. Deswegen bin ich sehr, sehr spannend, wie das weitergeht auch und was sich daraus entwickelt. Ich glaube, so würde ich es einfach mal kommentiert da stehen lassen. Und was zu unserer heutigen Folge? Was denn? Wolltest du jetzt mal...
Nein,
ich habe mir einen Kuli geklickt.
Genau. Nein, genau.
Also, ja, Anja ist immer sehr erpicht darauf, dass wir keine Geräusche machen. Und das ist sehr schwer, weil ich habe hier so ein... Ne, hört ihr das? So ein Zettelblock und...
So ein Buch habe ich auch. Aber ja, ich meine, wir trinken heute auch alle. Das ist ja, wie gesagt, so Premiere für uns. Wasser. Wir trinken heute alle einen Gin. Also das war Prost übrigens, das in diese Runde erstmal auf uns. Ja.
Das ist da übrigens mein Job.
Ja, das ist Tabis Job, die Getränke zu mixen, aber Prost auf das Leben nach der Karriere fast sozusagen.
Danke für die Mischung, Tabi.
Ja, genau, deswegen, aber heutiges Thema, wir haben uns gedacht, ich weiß nicht, wer von euch die Dokumentation gesehen hat, Pillenkick, ich weiß es nicht, ARD oder ZDF, ARD, ist ja eigentlich, ARD ist ja mittlerweile auch.
Nenn mal beide, dann können wir nichts falsch machen.
Genau. Und das war für uns natürlich auch ein sehr interessantes Thema, weil ich glaube, im Frauenfußball auch sehr weit verbreitet oder sehr, ja, natürlich, ich glaube, jeder von uns, der hier am Tisch sitzt, hat Berührungen mit Schmerzmitteln und sehr unterschätztes Thema. Und ich glaube, das wollten wir vielleicht anreißen heute und mal sehen, was uns noch so ergibt und was uns spontan irgendwie...
Genau, das ist der rote, sagen wir mal, das ist der rote Faden. Und wenn wir dann abdriften, was ja nie passiert, dann holt uns Anja wieder zurück. Mhm. Ne?
Josie, du hast die Zeit im Blick. Gibt es immer mal so ein Zeichen, ne? Weil eine Stunde wollte ich heute nicht machen. Ich habe noch was vor.
Nee, das finde ich gut, finde ich gut. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ne? Ja, Anja, du hast die Doku zuerst gesehen. Und ich habe sie dann danach angeguckt, einfach weil ich... Und dann ist mir aber eingefallen, dass, weil die Doku selber und die Recherche dazu ist von Korrektiv oder Korrektivum, Tabi, du hast auch was damit zu tun, ne?
Ich habe, die haben Stimmen eingeholt von Frauenfußballspielerinnen.
Genau.
Da war ich unter anderem eine Stimme, ja.
Ich auch, und zwar anonym.
Ach, echt? Ach,
krass. Und ich wusste nicht, dass man das auch... nicht anonym machen kann, aber das ist auch schon sehr lange her, vielleicht habe ich das auch damals...
Gut, ist das bei dir ein Fragebogen gewesen?
Nee, okay. die Anfrage kam, glaube ich, persönlich. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr lange her, da merkt man dann auch, dass das wirklich eine ordentliche Vorbereitung war und da steht ja was dahinter. Und es gab ganz, ganz viele Spieler, die genau diese Fragebögen ausgefüllt haben und dann gab es natürlich ein paar Subotic,
wer war denn noch drin?
Anja, helf mir mal.
Es war ein ehemaliger Bielefeld-Spieler.
Ja, der Bruder jetzt, von Mats, ne? Das ist natürlich blöd,
der auch.
Jetzt auch nicht kenne. Der von Mats Hummels,
wie heißt
der?
Jonas.
Ja.
Ja. Und die haben natürlich, das hilft natürlich ungemein, wenn solche Leute da sind und da auch offen drüber reden. Ich glaube aber auch, dass es ein Mini-Anfang, ja? Aber es ist klasse, dass das passiert ist.
Finde ich auch. Also ich glaube, wie gesagt, auch im Frauenfußball, um das jetzt mal gleich vorwegzugreifen, es ist, passiert ja bei uns nicht anders. Wir wissen alle, wir haben unsere Monatsblutung wahrscheinlich hoffentlich einmal im Monat. Bei manchen fällt sie auch mal 2 Jahre aus. Aber und ich meine, das Erste, was ich mache, ist es zu einer Schmerztablette greifen. Und das ist für mich das Normalste der Welt.
Das war das Erste, was ich, genauso wie du, was ich gedacht habe. Ja, aber wenn du deine Regel hast, je nachdem, wie schmerzvoll das ist, nimmst du ja, also ich nehme immer am ersten Tag eine, weil ich denke, also eine Ibu, weil ich, wie man das schon so sagt, ne, nehme ich mal eine Ibu, weil ich das sonst wirklich, wirklich nicht aushalte. Und selbst damit ist es dann nur am ersten Tag, danach ist bei mir überhaupt kein Problem, aber und das ist so ein Ding, wo ich mir auch überlegt habe, okay, Josie, du nimmst jetzt auf jeden Fall mal pro Jahr, also wenn du jetzt nicht die Pille nimmst oder sowas, dann hast du in der Zeit, dann kannst du schon mal mit 12, also einmal pro Monat kannst du damit rechnen. Hast du schon mal eine Schmerztablette, hast 12 Schmerztabletten im Jahr, was macht das mit deinem Körper? Und dann kommt ja dazu, wenn du so ein Sum-Up machen würdest, wie viel, ich glaube, das könnte man auch mal machen, wie viel nimmst du denn wirklich, allein als Mensch sich zu fragen, wie viel nehme ich denn im Monat, in der Regel?
Ja, wahrscheinlich in der aktiven Karriere deutlich mehr, als es mittlerweile der Fall ist.
Ja.
Hoffe ich natürlich für dich, sonst wäre es natürlich krass.
Ja, aber ich glaube, dass sich viele Menschen, die keinen Profifußball machen oder keinen Profisport, sich auch darin wiederfinden, die sich auch fragen, zum Beispiel habe ich mit meiner Cousine geredet, die auch gesagt hat, sie hat das gesehen und ich glaube, da ist das einfach, du denkst doch genauso drüber nach. Was nehme ich denn? Und ist das, wie schnell nehme ich das und so weiter? Und das ist ein Thema, was alle beschäftigt, nicht nur im Profisport. Und jetzt sind wir mal ehrlich, dann bist du nochmal beim Zahnarzt, ja, vielleicht hast du die Weisheitszähne raus oder was weiß ich was. Gut, das passiert jetzt nicht jeden Monat. Aber ich habe übrigens alle 4 auf einmal rausbekommen.
Okay.
Das werde ich nie vergessen. Ich. Ja, und dann ernährst du dich nur durch den Streuen. Egal, auf jeden Fall. Dann, da ist mal ein Zahnarzt, da ist mal, was weiß ich, du bist mal, ja, Tabi,
hast du
irgendwas? Na, einfach nur mal nochmal zur Base zurück, ne? Also wie das alles entstanden ist. Ich hatte ja da, cheers.
Da, du redest,
wir sind immer, wenn sie jetzt redet, nutzen wir das.
Mit dem ARD-Team Weil wir da ja, weil ich auch eine Aussage gemacht habe, hatte ich einfach auch mal gefragt, so inwiefern kommt man überhaupt an diese Stimmen ran, ne? Genau die Aussagen von den jeweiligen Spielern. Und es gab ja diesen gewissen Fragebogen und man hat sich an die Vereine gewendet. Und die Vereine haben jetzt gerade, um die Stimmen einzuholen, haben die sich nicht daraufhin gemeldet. Also die haben wirklich einzeln die Spieler angesprochen. Man weiß ja über also Subotic auch, ne? Dass er ein sehr, er ist für ein Statement immer da.
Ja.
Und dadurch hat man erst die Stimme eingekriegt. Also individuell nachgefragt, gar nicht über einen Verein, weil die Vereine das dann halt auch blocken.
Finde genau. Ich krass. Ja, das haben die auch gezeigt in der Dokumentation,
ja.
Dass die Vereine direkt...
Also warum? Also das, da sieht man ja auch so die Sensibilisierung des Themas. Ist ja. Einfach irgendwie von...
Ist irgendwie noch Tabuthema, beziehungsweise ist schwer... weil es ist ja schon jemand, der dann davor steht und sagt, ja doch, ich glaube, das ist ein Riesenproblem bei uns. Und ich fand einen Satz ganz, ganz interessant. Und zwar hat er gesagt, ich glaube, es war Subotic, dass es die Schmerzgrenze, dass es die verschiebt. Und das ist, finde ich, super interessant und das würde ich sofort unterschreiben. Bei mir war es so, dass ich mit 19 hatte ich meinen Knorpelschaden und der war dann auch fast vierten Grades. Das heißt, ich habe meine professionelle Karriere mit einem Knorpelschaden vierten Grades angefangen. Darauf habe ich aufgebaut. Ja, also ich habe.
Sorry, aber das ist doch der Wahnsinn.
Ja, ja.
Und du fängst es mit 19 an und du weißt eigentlich, okay, gut, du wirst nicht mehr spielen, bis du 35 bist.
Genau. Und natürlich ist aber der Wille so groß, wenn du da alles reinsteckst und ich bin gerade auf ein Internat gewechselt und es stand der Wechsel nach Potsdam, ja, also zum Meister bevor und diese Dinge, das war keine Frage, ob ich das mache oder nicht, aber natürlich hat der Arzt mir damals auch geraten, dass ich jetzt meine Karriere beenden sollte. Sie hat ja noch nicht mal angefangen. Also das war ja irgendwie auch ironisch, aber und daraufhin habe ich dann gewechselt und hatte sehr viel Glück, dass das sage ich jetzt mal, Militärtraining bei Potsdam super viele Muskeln aufgebaut hat und ich dadurch viel halten konnte. Hat aber nicht, also ich habe trotzdem immer mal wieder auch am Anfang der Karriere was nehmen müssen. Also mit was nehmen müssen meine ich mal eine Schmerztablette, mal eine, vor allem was Entzündungshemmendes, ne? Das ist das Knie, was natürlich dann immer mal ein bisschen gereizt ist, wieder runterkommt und so weiter. Und so fängt es an. Ja, das ist total harmlos und sehr, sehr schnell entwickelst du diese Schmerzgrenze, die verschiebt sich, weil es natürlich, also bei mir war es so, dass ich immer mit Schmerzen auch gespielt habe. Immer. Und das ist dann der Normalzustand. Und das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ja? Und da willst du ja auch natürlich nicht hin. Und das würde ich auch niemandem raten. Aber du versuchst ja auch nur irgendwie da selber mit klarzukommen. Und was ist denn der richtige Weg? Und natürlich habe ich auch Pausen gemacht und so weiter, aber das ist nur so ein Anfang. Ne? Und diesen Satz fand ich super interessant zu sagen, eine Schmerzgrenze kann sich verschieben und das bekommt man nicht mit, sondern das kannst du eigentlich nur im Nachhinein erkennen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber das ist ein Satz, der mir da hängen geblieben ist aus dieser Doku.
Ja, nee, bist du oder ich?
Nein, ich habe zwei Facts oder so. Eigentlich okay. Hauptsächlich die Trainingssteuer und Trainingsphilosophie. Ich glaube, da hängt einfach viel ab. Ich habe halt die Erfahrung machen dürfen in England. Da war die Qualität des Trainerteams oder des einzelnen Trainers halt einfach so gut. Der ist individuell so krass auf die Spielerin eingegangen und auf die Belastbarkeit eigentlich auch. Und ich war nicht mehr belastbar wirklich, 100% wie meine Teamkolleginnen. Das heißt, mich hat man halt trainingssteuerungstechnisch einfach rausgenommen, weil mein Knie nicht mehr so viel abkonnte. Und dementsprechend musste ich gar nicht die Dinge groß kompensieren. Und ich glaube, das ist die Hauptproblematik, dass halt der Trainer sagt, okay, alle müssen gleich trainieren, aber das kannst du einfach nicht verantworten, weil jede Spielerin hat irgendwo ihre Wehwehchen, vor allem bei der Belastung, auch gerade jetzt in der letzten Zeit, die Belastung ist einfach abnormal hoch und da ist es die Kunst des Trainers, der Trainerin, einfach auf die Individualität der Spielerin einzugehen und somit kannst du genau das halt irgendwie kompensieren bzw. steuern und
ja. Also das stimmt, es gibt auch vereinzelt Trainer, die sagen, Spieler, die über 30 sind, müssen anstatt 6-mal nur 4-mal trainieren und das finde ich toll. Ja, aber ich muss ja selber mal sagen, also ich hatte jetzt schmerzmitteltechnisch jetzt, ich muss sagen, es tut mir auch wirklich leid, dass ich das immer vor euch sagen muss und weil ich da auch ein bisschen schlechtes Gewissen bekomme, aber ich bin relativ verletzungsfrei durch meine Karriere gekommen.
Ja, so
ich weiß, na ja, weil
schön,
ja, ich weiß, aber ihr musstet eure Karriere beenden wegen Verletzungen und was ich aber sagen will, das heißt, zum Ende meiner Karriere natürlich habe ich auch einen Knorpelschaden und habe dann auch natürlich angefangen, Schmerzmittel zu nehmen und bei mir war es so, dass es mir Mitspielerinnen auch damals in Schweden vorgeschlagen haben, Anja, Voltaren, nimm mal eine 4-5-Tages-Kur. Das heißt, du hast angefangen, 2 Tabletten am Tag, völlig normal. Und irgendwann habe ich gemerkt, ui, das schlägt mir auf den Magen. Okay, holst du dir solche Magenblocker.
Ja, aber warte mal, Moment, ganz kurz. Das hat wer gesagt? Das haben Spielerinnen.
Haben Spielerinnen zu mir
so,
gesagt.
So, da fängt es ja dann das auch
an. Das fängt an, auf jeden Fall. Du tauschst dich natürlich aus. Und ich habe auch gehört, und das ist eine gängige Methode auch in Schweden, die Spielerin. Das heißt, also in Deutschland ist es ja auch Voltaren. Das war mein Schmerzmittel überhaupt. Es ist ja nur eine gewisse Dose, Dosis bekommst du rezeptfrei in Deutschland. Aber die Spielerinnen sind ja clever. Das heißt, bist du beim Algarve Cup? Algarve Cup ist ein Turnier, was du jährlich spielst im März in Portugal. Oder wenn du natürlich auch im Urlaub bist in Spanien, da gibt es rezeptfrei eine höhere Dosis Voltaren. Das heißt, die Spielerinnen sind beim Turnier, was sie gespielt haben in Portugal oder im Urlaub in Spanien, in die Apotheke und haben sich eine höhere Dosis Voltaren selber besorgt.
Als Prophylaxe, weil es könnte ja immer was kommen.
Genau, es könnte immer passieren und du hast die Schmerzen.
Dann hast du es wenigstens.
Dann hast du es, auf jeden Fall. Und wieso sollst du dir nur eine 25 Gramm Schmerzmittel Voltaren geben lassen von irgendeinem Arzt, wenn du 75 selber kaufen kannst? Ja. Ist doch logisch, ja? Und so habe ich auch angefangen und so habe ich mir auch meine Schmerzmittel
gekauft. Ja, und du denkst halt, also ich glaube, was man verliert, ist der Blick für was es denn ist. Wie gefährlich, weil diese Nebenwirkungen, ganz ehrlich, wer von uns hat denn den Nebenbeipackzettel von Ibuprofen jemals gelesen? Jemals. Ich habe da einmal reingeguckt und weil man, ich weiß gar nicht wieso, aber das war's. Und vielleicht ein zweites Mal jetzt in der bisschen Vorbereitung für die Folge. Aber da hat doch keiner reingeguckt. Und du weißt doch gar nicht, was das macht mit dir. Und das wäre so eine Frage, die ich, vielleicht können wir das auch noch machen, mal an einen Arzt zu stellen. Was wäre, wenn ich jetzt 3-mal eine Ibuprofen im Monat nehme? Jeden Monat nehme ich 3 Stück verteilt auf 4 Wochen. Und was macht das mit meinem Körper? Was kann das machen mit den Wechselwirkungen?
Ja, also Arzt?
Wirklich?
Ja, aber ich habe einen guten Austausch mit meinem Arzt.
Ja, genau.
Und also der sagt, also ich habe wirklich Tagebuch geführt, weil natürlich nach einer Belastung auf dem Platz hatte ich Schwellungen, hatte ich Probleme im Knie, Anrufarzt und so sieht's aus. Naja, er wollte rentechnisch nicht so viel machen, weil einfach die Niere auch zu kämpfen hat. Mhm. Ja, aber das ist dann wiederum ja auch der individuelle Austausch, ne? Weil ich halt irgendwie um die Gefahren weiß, um die Nebenwirkungen. Was natürlich, keine Ahnung, ich kenne das von der Nationalmannschaft teils irgendwie so, da war so eine Voltaren-Kur, war all in.
Ja, das war
völlig okay.
Also genau. Ich glaube, wenn man das mal runterbricht, auch über was reden wir? Also wenn wir von Schmerzmitteln reden, über was reden wir? Wir reden über Ibuprofen, wir reden von Voltaren. Wie heißen diese kleinen, auch Entzündungshemmer?
Diclofenac ist
Diclo?
Und Diclo? Es gibt noch diese, weiß ich nicht. Aber das ist
oder so 5 Stück, und die sind Trink.
Traumir?
Wie heißen die? Ja, Traumir gibt's auch.
Enzym?
Ja, Bob-Enzym.
Aber Bob-Enzym, das ist so eine Schwellungshemmer, ne? Wenn du umgeknickt bist oder dein Fuß ist geschwollen, dann hast du die Dinger genommen.
Ja.
Und das ist so krass. Ich war schon so in meinem Kopf eigentlich gestört, dass ich gesagt habe, hey, wieso soll ich eine Diclofenac nehmen? Ich nehme nur Voltaren, aber es ist der gleiche Inhalt, es in allen anderen Schmerztabletten. Und ich gesagt, nein, nur Voltaren hilft mir. Ja, total bescheuert,
ja,
oder?
Ähnlich, ja.
Es ist krank.
Ja, also über die Sachen reden wir eigentlich. Das sind so die gängigsten. Und diese gängigsten sind halt nicht nur für die Profisportler da, sondern das sind meiner Meinung nach auch die für die allgemeine Bevölkerung eigentlich, die man bekommt und die man einwirft, wenn irgendwas, vielleicht noch, ich glaube, dass Voltaren oder Ibuprofen irgendwann Aspirin abgelöst hat. Ich glaube, Aspirin war sehr, sehr, auch bei Migräne, Kopfweh,
ja, aber man muss ja sagen, das, was mir mal eingeblößt wurde, wir hatten ja auch natürlich diese Doping-Sachen und welche Medikamente wir nehmen dürfen oder nicht. Und dann hieß es irgendwann, nehmt kein Aspirin, das steht auf der Dopingliste, dann hast du es grundsätzlich nicht genommen. Und weil es natürlich auch ein Blutverdünner ist und du, während du deine Tage hast, hast du ja Aspirin gar nicht mehr genommen. Deswegen stand das ja irgendwie gar nicht mehr auf der Agenda.
Ja, obwohl es eigentlich nur plus C oder so war, ne?
Also ja, genau, aber das war ja dann egal, ne?
Ja, aber da bin Aspirin ich auch, war Aspirin. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn das nur... Es gibt ja eine Produktreihe und dann ist es ein Produkt aus der Produktreihe, was wir nicht nehmen durften, dann habe ich das Ganze auch gemieden. Aber
genau.
Ich wollte überhaupt nicht.
Genau, wenn man überhaupt nicht in die Gefahr kommen wollte.
Nee. Und ich habe auch mal, ganz ehrlich, das ist auch so ein, vielleicht mal so ein Satz für die NADA, also für das Anti-Doping-Kontrollsystem, dass ich bin ganz, ganz oft während meiner Karriere in die Apotheke und habe gesagt, geht das? Ist das okay? Können Sie mir das unterschreiben? Dass das die Mädels da drin,
die
das sind
Ahnung.
Ja hauptsächlich Mädels, ja. Aber egal wer da vor mir stand, die hatte null Ahnung. Die haben das Wort noch nicht mal einmal in ihrem Leben gehört. Genau. Nada, was ist Nada? Och, ich frage da mal meine Chefin. Genau. Inga, kommst du mal nach vorne?
So, weißt ja, du bist immer auf dich allein gestellt.
Aber das Geniale ist zum Beispiel, wir vom OSB Olympiastützpunkt in Potsdam, Turbine Potsdam hat eine Kooperation mit einer Apotheke, die zwei Häuser weiter war. Die wussten Bescheid. Das war immer so eine Sportlerin, genau. Athletin. Okay, das dann gucken wir mal Kölner Liste. Kölner Liste ist dann die Liste, wo all die Medikamente nominiert sind, die du nehmen darfst. Haben sie abgecheckt? Ja, kannst du nehmen.
Ist ja auch letztendlich eine Eigenverantwortung von der Spielerin. Bin ich ja voll dabei. Und das meine ich ja auch. Selbst wir würden jetzt von uns sagen, doch, am Ende wussten wir, weißt du Bescheid, was du für eine Scheiße nimmst und was du genommen hast und was eigentlich gar nicht geht. Und du entwickelst ja so eine Eigenverantwortung. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das als junges Mädel im Profisport auch bei weitem nicht so gebildet war in dem Feld, wie ich mir das, glaube ich, hätte jetzt oder jetzt wünschen würde für junge Mädels in dem Bereich. Also da ist so eine Riesenspanne, was man da noch echt machen kann. Und weil es wird ja schon, ist ja nicht so, dass gar nichts gibt. Ja, aber anscheinend, weil wir sitzen ja hier, weißt du, das ist ja der lebende Beweis dafür, dass es ja auch, dass wir uns damit beschäftigen und natürlich auch fragen, aber es gibt so viele Themen, die Problemthemen sind. Fragst du deinen Arzt und sagst, hey, kann ich das nehmen? Da ist ein Vertrauen da, da guckst du nicht auf den Beipackzettel.
Machst du nicht, auf keinen Fall. Nee, ja. Das stimmt. Und also ich weiß auch, dass es in Deutschland ist, es ist ja eine gängige Methode zu spritzen. Also es heißt, okay, ich habe einen Muskelfaserriss, es steht ein Champions-League-Spiel an, sei es das Halbfinale, okay. Ich muss dazu sagen, ich hatte einmal, ich glaube, es war eine Zerrung, es war nicht mal Muskelfaserriss, einmal in meiner Karriere eine Zerrung und es stand ein Champions-League-Viertelfinale an. Ich wurde gespritzt für das Spiel und konnte dann auch spielen, aber es war total bescheuert, weil ich konnte überhaupt nicht richtig, ich konnte gar nicht zu 100% ich sein. Es war dämlich. Und warum eigentlich? Warum hat man nicht eine andere Spielerin spielen lassen? Wir haben das Spiel trotzdem gewonnen. Aber egal. Und als ich in Schweden gespielt habe, dann war es immer so, eine Spielerin war verletzt, hatte muskuläre Probleme und mein Denken war, hey, warum spritzen wir die Spielerin nicht? Das ist doch total bescheuert. Mhm. Und die Schweden, nee, Anja, also sowas machen wir in Schweden nicht. Ja. Also wir nehmen auch ganz wirklich kaum Schmerzmittel. Das war für mich, wir sagen lieber, wir nehmen die Spielerin raus und die trainiert nicht, die spielt nicht, wir machen sie fit fürs nächste Spiel. Das ist doch bescheuert, oder, dass ich mit dieser Einstellung rangehe. Spritz die Spielerin, ist mir doch egal.
Aber weißt du, was das auch ist? Das basiert auf diesem, wenn jemand stark ist. Also da ist eine Spielerin, die kämpferisch echt top ist oder halt über einen Schmerzpunkt drüber gehen kann. Also die hat einen Bänderriss. Ja? Und dann sagt die, ja, aber Tape mal, gib mir mal eine Ibu und das geht schon. Ja. Und so geht die ins Spiel rein. Nicht so macht die letzten 10 Minuten und hält noch durch, damit sie irgendwie ein Tor schießt oder was weiß ich, sondern so geht die ins Spiel rein. Und das ist, wenn das ein Trainer sieht, ich sag nicht alle Trainer, ja, man kann bei allem, was wir jetzt hier sagen, du kannst nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, alle Trainer und so weiter, alle Spielerinnen. Aber es ist sehr, sehr häufig, dass ich diesen Satz gehört habe. Also das ist klasse, wie die sich einsetzt. Ja. Wie die wirklich, also die ist immer da für uns. Und die, also das ist ja so, eigentlich segnest du damit ab. Krass, sie spielt auch mit Schmerzen.
Genau.
Und so weiter. Und ich sag euch, ich hatte das auch. Und zwar habe ich mit einer Mittelohrentzündung. Und wenn man das noch nicht hatte, denkt man vielleicht auch, naja, halt ein bisschen weh oder vielleicht ist unangenehm und so. Nee, du kannst Fieberschübe kriegen, das kann richtig, richtig in die Hose gehen. Und ich habe mit einer Mittelohrentzündung 2 Spiele absolviert, also über 2 Wochen. Und habe mich dann gewundert, dass mein Immunsystem für 2 Jahre scheiße war. Ja? Und ich noch mehr, also ich hatte irgendwie alle 3 Wochen eine Erkältung, es kam wieder was und so weiter. Und dieses, ich muss sagen, dass ich habe am Ende echt mit meinem Immunsystem zu kämpfen gehabt, am Ende meiner Karriere und habe das gar nicht darauf zurückgeführt. Ich habe das nicht darauf zurückgeführt, dass das was mit der Schmerzmitteleinnahme in meiner Karriere zu tun hat. Und ich kann es ja auch nicht beweisen. Ich kann ja nicht sagen, dass es das hat. Es kann ja ganz, ganz viele Ursachen haben. Aber und mittlerweile bin ich froh, es hat sich gefangen. Ja, also es ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, das kann auch echt in die Hose gehen. Also wie oft haben wir mit Verletzungen gespielt und mit Schmerzmitteln, obwohl man eigentlich hätte sagen können, nee, also.
Und ich glaube, da bin ich voll bei dir. Und es steht auch so, glaube ich, so ein Druck innerhalb der Mannschaft. Das heißt, angenommen, Josi, du und ich, wir sind im Training und die Tabea verletzt sich, knickt um, hat einen doppelten Bänderriss. Und dann habe ich schon oft gehört, dass wir uns jetzt unterhalten würden und sagen, wieso spielt denn die Tabea nicht mit dem doppelten Bänderriss? Ich, damals, habe zwei Schmerztabletten genommen und konnte spielen. Und das baut doch einen Druck auf. Das ist doch totaler Quatsch. Ich glaube, kann man das auch miteinander vergleichen?
Das simpelste Beispiel ist wahrscheinlich eine Erkältung. Also ich habe ein bisschen irgendwie Kratzen und mir geht's einfach nicht so gut. Ich wache morgens auf und denke mir, boah, das geht alles so langsam, irgendwie so Slow-Mo. Und man ist einfach ein bisschen erkältet. Und damit gehst du zum Training und du hast so das Gefühl, du machst irgendwie das Warmmachen mit und dann merkst du schon, wie dir so heiß wird. Ne? So mehr als...
Ja, oder du bist erschöpft, nachdem du einen Pass gespielt hast.
Genau.
Bescheuert. Und du merkst ganz genau... Trotzdem ziehst du es durch.
Ist Bullshit.
Bescheuert.
Und dann...
Reg ich mich an, weil ich das so oft gemacht habe. So oft habe ich in der Erkältung trainiert und habe dem Trainer gesagt, oh du, ich fühle mich heute nicht so gut. Und anstatt selber zu sagen, nee, ich gehe raus, weil ich bin nicht fit.
Und was ich daran so...
Ich bin da geht's richtig auf, ne?
Aber ein gutes Thema für Anja. Was ich daran irgendwie nicht verstehe, ist, die meisten Trainer sagen ja dann, ja, aber da muss man ein Gefühl haben, man muss rausfinden, welche Spielerin ist vielleicht jetzt ein bisschen faul und will einfach nicht den letzten Lauf noch die, so Kreuzlaufe übers Feld oder was weiß ich was, ne, machen. Und welche, der geht's wirklich nicht gut und die weiß mit ihrem, die kennt ihren Körper und die weiß, nein, sie muss jetzt eine Pause machen. Das ist aber für mich totaler Humbug, weil wenn eine Spielerin zu dir kommt, die in der Klasse, erste Bundesliga oder sowas, ja, und sie hat wirklich keinen Bock und sie ist faul und das ist jetzt gerade der Grund, ey, dann lass sie doch faul sein, dann ist sie aber wenn sie diesen Lauf nicht mitmacht, in der Vorbereitung und was weiß ich, dann ist sie nicht so fit. Letztendlich fällt es auf sie zurück, ja, das ist ihr Problem und das kann, wenn die Motivation nicht da ist, ey, sorry, aber es ist nicht die Aufgabe vom Trainer.
Und das ist ein anderes Thema. Tabi, du willst was sagen, du hebst dir die Hand.
Ja,
ich meine, du kannst jetzt auch mal zu.
Man muss ja auch mittlerweile sagen, die Trainingssteuerung, Philosophie, Überwachung, Trainingsüberwachung ist mittlerweile so ausgeprägt,
dass du gar nicht mehr cheaten kannst.
Genau, und da lege ich die Verantwortung auch in die Hand des Trainers, weil die Trainingseinheiten mittlerweile auch überwacht werden, was den Puls angeht. Da siehst du zum Beispiel, dass eine Spielerin, die angeschlagen ist, die eine Erkältung hat, die hat einen erhöhten Puls. Und dann erwarte ich das auch heutzutage, nicht von allen Vereinen, darüber müssen wir nicht reden, weil alle Vereine mittlerweile, also heutzutage...
Genau, alle haben das nicht, meinst du?
Genau, ja. Aber die es soweit haben, da habe ich, also verlange ich das, dass der Trainer das Gefühl hat, dass es sieht über die medizinische Abteilung, die das natürlich überwachen.
Ja, okay, ja, aber das glaube ich auch. Ich glaube, das passiert auch in den, wie du gesagt hast, Top-Vereinen. Du kannst aber nicht, und selbst in der ersten Liga gibt es ja diesen Riesenbruch. Ja? Das, nimm die letzten 3-4 Teams und vergleich mal, was die an Equipment und sowas haben. Das ist schon gut, ist schon besser, wirklich. Aber letztendlich ist es die Einstellung und der Charakter vom Trainer, vom Trainerteam, vom Stab, der sagt, nee, also das möchte ich nicht. Ja? Also ich habe da ein Langzeitdenken und ich möchte die Spielerin, auch ein anderes Thema, aber irgendwie damit verbunden, kaufst du jeden, also du killst die Spielerin, bis sie nicht mehr kann, ja, du gibst, sage ich jetzt mal, einen Scheiß darauf, ob sie jetzt zweimal, dreimal ein bisschen verletzt ist oder erkältet, du lässt sie spielen, ja, du brauchst die. Das ist ja auch so in dieser Druckphase. Du brauchst die. Ey, da kannst du mir doch nicht, denn die meisten Trainer sagen nur, ich will die haben. Ja. Mach die fit, ich will die haben.
Oder eher
zum Physio oder zum Arzt.
Wie, die hat nur ein bisschen Schnupfen? Hey, mir doch geil, natürlich spielt die.
Ja, natürlich gibt's
das. Ich brauche die.
Also,
klar. Und das ist natürlich auch Trainerin in der Verantwortung. Aber es ist schwer, wenn du drin bist und du musst das Spiel gewinnen, weil es dich den Klassenerhalt kostet oder die Meisterschaft.
Ja,
machen wir uns nichts vor, ne?
Genau, also ich glaube, da ist dieser Punkt bei den Trainern einfach, also diese Verantwortung so, so hoch, aber auch bei der Spielerin. Und ich glaube, du musst die Spielerin schulen, dass sie das selber, dass sie sich trauen. Das ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis. Sie sind abhängig, weil der Trainer ist derjenige, der sie aufstellt oder nicht aufstellt. Also hoffentlich ist es der Trainer, ja, in den meisten Fällen.
Wer
und
sonst?
Der Präsident, ja, kennt man auch andere.
Das stimmt.
Ja, und das ist so ein Abhängigkeitsverhältnis. Und da den Charakter so schulen, dass man trotzdem den Mut hat zu sagen, ich fühle mich nicht so. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Mutig zu sein und sagen, nein, ich denke, das ist nicht gesund. So.
Ja, aber wer hat den Mut? Ne? Also ich meine, stell dir vor, es geht um ein Champions-League-Finale und du willst dieses Champions-League-Finale spielen. Ich bringe jetzt mal eine Geschichte an den Tisch. Champions-League-Finale, Spielerin X will dieses Champions-League-Finale spielen, ist schon seit einer Woche auf Schmerzmittel. Schmerzen ich denke mir jetzt was aus, das nicht so identisch zu machen, Schmerzen im Oberschenkel, nimmt Schmerztabletten. Das Spiel kommt am Spieltag, nimmt sie 3 Schmerztabletten, Spiel kommt, sie spielt, in der Halbzeitpause ist sie völlig zugedröhnt, nicht zugedröhnt, im übertragenen Sinne.
Ja.
Sie ist völlig...
Naja, halt nicht, schon, das kannst du schon sagen.
Ja, also sie nimmt ja nicht mal auf, was der Trainer sagt in diesem Spiel. 50. 60. Minute, papp. Und es passiert was in diesem Muskel oder was auch immer. Das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen, mit dem ich glänze. Ne? Ich bin jetzt kein Arzt, also. Die Spielerin ist raus für 5-6 Wochen. Verletzt.
Ja.
Klar, aber weil du das riskierst für dieses Champions-League-Finale, ist doch völlig
normal. Habe ich aber auch, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte einen Muskelfaserriss im vorne Oberschenkel und auch so 3 Zentimeter und so, ne? Direkt am Ansatz. Ansatz ist ja immer scheiße, weil du direkt, also es heilt nicht so gut wie irgendwo in der Mitte, so ein klarer. Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte einen Muskelfaserriss und habe mich nochmal rangekämpft. Und es waren aber, ich weiß, es war ein Spiel und nochmal. Ja, also ist nochmal passiert. Und dann habe ich mich wieder rangekämpft, aber es waren halt nur 2 Wochen. Also 2 Wochen nach Muskelfaserriss. Und das ist was, das würde ich ja nie wieder tun. Aber in der Situation, ich muss ehrlich sein, ich muss wirklich ehrlich sein, in der Situation hätte ich alles dafür getan, bei diesem Champions-League-Finale dabei zu sein. Das habe ich dann auch, wir haben gewonnen, ja. Aber währenddessen habe ich wirklich gemerkt, du bist nicht so schnell, du bist nicht so wendig, du hast Angst, dass was passieren könnte, ja. Und da musst du ja dann natürlich.
Du bist nicht befreit im Kopf,
ja,
du
kannst
dich befreit aufspielen.
Also zumindest war es am Anfang so. Und irgendwann kommst du ja dann auch rein und ich hätte ich gemerkt, okay, ich kann das, jemand anders ist da draußen, der wäre besser, ja. Ich meine, das ist jetzt auch krass, vielleicht ist es egoistisch und arrogant, aber ich habe wirklich gedacht, okay, ich kann der Mannschaft helfen, deswegen habe ich es gemacht. Hätte ich aber das Gefühl gehabt, da ist vielleicht, also nee, ich kann nichts, ich bring doch nichts. So, dann hätte ich es auch nicht gemacht, aber ich hätte alles dafür getan. Das heißt, man muss die Spielerin schützen, aber trotzdem ist es so eine Eigenverantwortung. Das muss man schulen. Der Trainer muss es, das ist so ein Zusammenspiel und letztendlich endet es ja einfach wieder wie alles bei der Kommunikation. Und diese Dinge auf den Tisch zu bringen. Also genau, also das war so, glaube ich, der Einstieg war ja eigentlich diese Doku. Die Doku und dieses, wie geht man damit um? Ich fand diesen Schmerzmittelsatz, diese Schmerzgrenze zu verschieben, dass das normal wird. Ja, du verschiebst das nach oben, oder wo man es jetzt hinschieben will, aber du verschiebst das so, dass Dinge normal sind, die eigentlich nicht gesund sind. Und diese Einstellung, die macht es gefährlich, wobei man auch sagen muss, du machst ja Dinge im Profisport, die sind nicht normal.
Nein,
für den Körper.
Du weißt, deine Karriere ist begrenzt, wir müssen ja auch ehrlich sagen, ne? Also bei Tabea ist es jetzt 28, warst du, als du deine Karriere beendet hast und das ist ja, also das ist natürlich, ich bin 35 und spiele mir immer noch ein paar Bälle zu, also das ist natürlich, ich bin in einer Luxussituation, das ist mir schon bewusst und nicht jeder hat das Glück, aber ich will auch nochmal eine kurze Geschichte erzählen. Und ich hoffe, dass Tabi dann auch eine Geschichte für uns
hat,
überlegt.
Ja.
Ich habe auch mal bei einem Verein gespielt und ich hatte extreme Knieprobleme. Das heißt, mein Knie war geschwollen. Ich hatte Gott sei Dank keine Schmerzen, aber mein Knie ist immer nur dann geschwollen, wenn eine extreme Überbelastung ist. Das heißt, 2-3 Mal am Tag trainieren und trainieren und trainieren und trainieren. Ist ja klar, ne? Mit über 30 ist man auch nicht mehr in dem Alter, dass das alles irgendwie so weggesteckt wird. Und es ging darum, ob ich spielen soll oder nicht. Aber ich weiß, ich habe gemerkt, mein Knie ist so geschwollen, ich hatte keine freie Bewegungs, also ich konnte das eigentlich nicht frei bewegen. Also für mich stand es überhaupt gar nicht auf dem Plan zu spielen. Habe dann mit dem Trainerteam entschieden, haben gesagt, okay, nein, ich spiele nicht. Und habe dann mit dem Arzt entschieden, okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir punktieren. Punktieren bedeutet, man zieht Flüssigkeit raus. Spritzen heißt, wir spritzen irgendwas rein, Traumel, ich weiß es nicht, Cortison. Ich bin mir auch nicht sicher, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben gespritzt. Und natürlich, klar, ich wollte, dass die Schwellung runtergeht. Also vielleicht haben wir auch erst, ich weiß nicht, kann man erst punktieren und dann was spritzen? Ist es richtig? Ist
geht
mit dem Finger, Ja. Dann haben wir das wahrscheinlich gemacht. Und
allein das, kurz inzwischen, allein, dass du das nicht weißt, ja, und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, wie kannst du und warum hast du mich gefragt und so, ja, sondern das ist ein Normalfall.
Vertrauensbasis.
Ja, und das passiert bei so vielen.
Genau. Und du bist so drin und du willst ja eigentlich nur, du bist so drin, du weißt, du willst spielen, du willst alles dafür tun und du vertraust dem Arzt. Und natürlich, und das würde ich heute noch so tun wahrscheinlich. Aber klar, man hinterfragt das nicht und das ist auch ein Fehler. Bin ich total bei dir. Und das war dann so, dass der Verein zu mir gesagt hat, ja, Anja, okay, also nach so einer Spritze muss man ja wie viele Tage Pause machen? Wie viele Tage?
Ja, kommt drauf an, was du spritzt. Aber es ist ja,
also, was ich spritze.
So, und da sind wir wieder beim Geräusche machen.
Kommt drauf an, was ich spritze. Okay, 2 bis 3 Tage. Und irgendwie wollte der Verein, dass ich aber schon nach einem Tag was mache. Ich übertreibe jetzt und vielleicht stimmt die Angabe nicht, ne? Und dann sagt der Arzt zu mir, Anja, nee, das können wir nicht machen. Anja, du fängst erst nach 3 Tagen an. Und dann war ich so, bin ich zum Training gekommen, irgendwann ein paar später. Und dann hat die vom Verein gefragt, Anja, hast du nach einem Tag angefangen? Und ich, hab ich. Obwohl ich nicht gemacht habe, obwohl ich auf den Arzt gehört habe. Ja. Also es ist doch eigentlich auch total bescheuert. Das heißt, du wurdest da ja auch unter Druck gesetzt, ja, von Vereinsseite.
Auf der anderen Seite musst du auch wiederum sehen, das Vertrauen mit dem Arzt, wie der Arzt dir deinen Rücken frei hält.
Voll.
Wenn du das nicht hast, ohne
Witz. Ich super, ja.
In meiner Karriere, ich war so dankbar um das Ärzteteam, beziehungsweise dieser Arzt, der mich komplett betreut hat. Hm. Der hat komplett.
Ja, ich zieh dich so.
Ja, ich wollte das Netz.
Nee, ich meine, du sollst jetzt nicht so ein bisschen mehr ins Mikro müssen, ja, weil nehmen ja hier zu dritt auf und deswegen musst du jetzt...
Genau, ich muss näher ans Mikro. Und zwar dieser Arzt, der mich betreut hat und auch immer noch betreut, das ist eigentlich so mein Karriereretter und auch noch der Retter danach gewesen, weil ich war an dem Punkt, ich habe am Ende meiner Karriere, das Ende habe ich ja selber beschlossen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe Tagebuch geführt über die Tage, wo ich auf dem Platz war, wo ich dann wiederum ein sehr geschwollenes Knie hatte, viele Schmerzen hatte und wie teile ich mir meine Voltaren ein, damit quasi die Schwellung schneller weg ist.
Ich will nicht wissen, wie viel, ganz ehrlich, weil ich ja auch weiß, wie viel Verletzungen...
Ich habe zwei die Woche.
Ja, genau. Und ich will nicht wissen in deiner ganzen Karriere, wie viel du eigentlich genommen hast. Das ist jetzt nicht so... Also ich glaube, wir haben schon... Zum Beispiel, es gibt ja dieses Magensaftresistente, also wie heißt das denn? Die du nimmst, Prazol oder so. Ja, also das ist einfach, dass dein Magen ein bisschen geschont wird.
Ja, aber genau.
Ab und zu ist es aufgetaucht und dann halt wieder nicht. Und das ist ja nicht so, dass du von Anfang an das bekommen hast. Manche Ärzte wussten das, manche nicht, manche Physios wussten das. Das ist ja dieses Know-how, was so unterschiedlich ist, was es dann auch schwierig macht.
Vor allem die Schwierigkeit ist ja genau an dem Punkt, dass du immer switchst. Dann bist du bei dem Arzt der Nationalmannschaft, ja, dann bist du bei dem des Vereins. Dann
und hast die noch müssen genau kommunizieren. Ey, das ist so ein gutes Thema, ganz ehrlich. Die müssen kommunizieren und das ist ja auch viel, viel besser geworden. Aber trotzdem, ich glaube, diese Kommunikation, hey, wer führt dieses Tagebuch generell? Wer führt das Tagebuch? Und diese Eigenverantwortung ist wichtig, aber die müssen natürlich auch alle kommunizieren. Und dass da was runterfällt, ist immer die
Gefahr. Vor allem hast du dieses Bewusstsein, dieses Tagebuch gar nicht, wenn du 16 bist, Mann. Ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Mit 16, da hörst du einfach nur auf einen Trainer, auf einen Co-Trainer, irgendwie Physioarzt.
Ja.
Und du machst einfach nur, weil du weißt, okay, ich gehe Montag ab 17 Uhr auf den Platz, egal was halt über mich entschieden wird. Das entwickelt sich erst im Laufe der Karriere. Und ich glaube, da muss einfach viel mehr sensibel gemacht werden. Okay, so und so sieht's aus.
Und ich glaube, dass viele auch nicht wissen, zum Beispiel, es gibt diese, früher gab es Musaril, Muskelentspanner eigentlich. Und es gibt ganz, ganz viele, die mit diesem hohen Tonus zu kämpfen haben von der Muskulatur. Und also ich kenne wirklich Extrembeispiele und aber auch welche, die das so ab und zu haben. Und wenn man aber immer diesen hohen Tonus hat, anstatt dass man sagt, wie kann ich regelmäßig was Relaxendes in meinen Tagesablauf irgendwie reinbringen.
Willst du erklären, was Musaril ist? Modestus?
Also wenn du so fragst, dann soll ich es ja erklären.
Ja, du sollst es erklären.
Ja, aber da habe ich doch. Also es entspannt die Muskeln. Ich weiß jetzt, ich kann ja wirklich nicht. Ich will genauso
wie du gesagt hast. Genau, wir sollen ja auch nicht reingehen in Details. Also, aber ich glaube, die Musaril, das ist eine Tablette, die hat man genommen vom Schlafengehen. Die hat all deine Muskeln entspannt. Du hast durchgeschlafen, 10 Stunden, weiß ich nicht.
Es ist keine Schlaftablette, aber es ist entspannt, genau wie du gesagt hast. Und ich glaube, ich meine, ich kenne auch ein paar Storys so, ja, also bei uns in der WG irgendwie die Tablette genommen und dann musstest du doch nochmal auf Toilette nach 2 Stunden und bist irgendwie so halb gegen die Badezimmertür gerannt. Und weißt du, da gibt es ja auch lustige Storys. Aber letztendlich, wenn du das einmal nimmst, dann ist die Gefahr ja da, dass wenn es funktioniert hat, dann nimmst du es nochmal und dann baust du irgendwann dann ist dein Körper einfach resistent. Ja? Eine Resistenz baust du auf, die... Das ist natürlich nicht nur eine Ibu, nicht nur eine Musaril, was hilft, sondern du musst halt 3 nehmen. Und das ist halt diese Gefahr. Und zum Musaril wollte ich sagen, da gibt es jetzt ein anderes Produkt und das gibt es gar nicht mehr auf dem Markt. Ich weiß aber, dass damals natürlich auch, da sind noch ein paar irgendwie umhergewandert, ja. Und
das stimmt.
Also Entschuldigung, aber
das stimmt, die waren gar nicht mehr erlaubt,
die aber irgendwie gab es nicht mehr trotzdem erlaubt.
Ja.
Und trotzdem war das so ein, ja, aber haben wir ja genommen, wissen, weil es ist ja gut. Keine Ahnung, wusste ich überhaupt nicht, ja. Aber ich nehme mich da auch mit rein, aber da waren auch andere, die einfach das total, die hatten wir noch zu. Warte mal, lass mich mal, das wäre übrigens was. Geh mal bei einer Spielerin generell ins Bad und guck mal in den Apothekenschrank. Einfach generell, was da an Medikamenten da ist. Ja?
Ja.
Ich meine, du kannst natürlich auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ja. Ich würde behaupten, dass die Apotheke einer Profispielerin sehr umfassend ist, ja. Glaube ich. Ich finde, ein Punkt, und damit würde ich es vielleicht auch abschließen, ist, es muss alles, was du machst, muss professionell begleitet werden. Du brauchst nicht 10 verschiedene, einen bei der Nazio, einen beim Club, irgendwie noch deinen eigenen Trainer, den du da irgendwie halbmäßig organisiert hast und von früher noch und der Vater und der was weiß ich. Das muss alles professionell begleitet werden, egal was man anfängt. Und die Kommunikation muss zwischen allen Parteien da sein.
Und natürlich, und es werden auch viele in die Verantwortung gezogen, sei es der Trainer, sei es der Vorstand, ja. Der Verein, die Spielerin auch selbst, was auch schwierig ist. Und Juicy, du hast Durst, du würdest gerne ein bisschen Wasser trinken.
Ich habe jetzt hier so ein...
Gin ist alle.
Aber red du mal.
Genau, aber wir schließen das jetzt mal ab. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes und spannendes Thema und wir merken selber, wie viel wir eigentlich alle dazu beitragen können.
Ich könnte noch 3 Stunden darüber reden.
Ja, aber das dafür Zeit haben wir nicht. Wir haben uns heute vorgenommen, mal...
Du hast noch eine Frage, das weiß ich.
Ja, genau. Lass mich meine Überleitung einleiten. Genau, es war heute ja auch wirklich ein seriöses Thema und ich dachte, wir fangen mit so einer kleinen Quizrunde an, weil ich das immer ganz cool finde. Und ich habe mir überlegt, ihr nennt mir jetzt mal eure Top 3 Schummelübungen. Schummelübungen in dem Sinne, Übungen, wo ihr oft geschummelt habt im Training, was auch immer, wo ihr sagt, okay, gut, da fällt das jetzt keinem auf. Also ich fange mal an, weil dann habt ihr noch Zeit zum Überlegen, weil ich habe euch jetzt überrascht. Ja, okay, sorry. Okay, also Platz 1. Und das muss ich dazu sagen, das sind alles Kraftübungen. Ich habe nie gern Kraft gemacht. Ihr kennt mich natürlich, ihr wisst, dass das nicht mein...
Wir waren heute, ganz ehrlich, wir waren heute im Park und haben so ein 0815 Bauchbeine-Po-Programm gemacht. Anja hat einfach jede, weil es switcht ja immer zwischen Spur da drückt. Und sie hat einfach, also switcht zwischen Bauchübung, Crunches, was ist, und dann eine Beinübung, Squats und irgendeine Variante von Squats. Und Anja, ganz ehrlich, also wenn die Squats dran waren, dann hast du mal kurz...
die haben schon mitgemacht. Bauchübung habe ich nie ausgelassen.
Ja.
Aber Squat vielleicht so, jede dritte
Mal. Kommen wir mal zu den Liegestützen.
Okay, nee, was auch mal. Okay, und da sage ich euch jetzt meine Top 3. Nummer 1, Ausfallschritte. Nummer 1, Ausfallschritte.
Wie weit du das Knie zum Boden
hast. Ja, das habe ich immer nicht gehasst, auch wegen meinem Knie und so. Nummer 2, Liegestütze. Ich hasse Liegestütze.
Auch nicht bis zum Boden?
Ja, genau. Oder wenn du halt mal, dann machst du halt nur, wie gesagt, 9 anstatt 10. Ja. Und Nummer 3, Kniebeuge. Auch alles, was mit Knien zu tun hat. Schrecklich.
Ja.
Top 3. Top 1 ist auf jeden Fall Langhanteltraining. Ich verfluche diese Langhantel mit Tiefenkniebeuge mit 90 Kilo oder so. Mir reicht es mit meinen eigenen 65 Kilogramm zu arbeiten. Top 2 ist immer Trainingsspiel, 45 Minuten.
Trainingsspiel
heißt also im Training halt, naja, wir spielen jetzt 45 Minuten auf 2 Tore.
Ja, das heißt, du hast schon eine Stunde trainiert und dann sagt der Trainer, wir spielen nochmal 45 Minuten.
Und dann so eine Minimalentscheidung. Also du bist eigentlich, ich war oftmals dann im Aus und habe dann einfach weitergespielt. Und dann musst du einfach überzeugend weiterspielen, sodass keiner das hinterfragt. Aber eigentlich wissen alle, dass der Ball im Aus war.
Ja. Das stimmt. Und geben dir einen bösen Blick.
Ja, aber sie sagen ja nichts.
Nee.
Ja.
Und Nummer 3 ist, ist schwierig. Also Schummeln würde ich das nicht nennen, aber wenn wir immer so 10x200 gelaufen sind oder so, hat man immer versucht, irgendwie an der Innenbahn zu laufen.
10x200, ich muss das mal ganz kurz erklären. Ich weiß die Zeit natürlich heute noch. 32 Sekunden musst du im Ziel sein. 10 Mal hattest 1:30 Pause und dann musstest du nochmal. 10 Mal, es war
so eine Kotzübung.
Richtige Assi-Übung, genau.
Ja.
Aber ja, genau. Und du sagst
dann. Ja, genau. Ich war nicht die Schnellste. Aber ich wollte immer innen laufen, weil wäre ich auf der Bahn 2 oder Bahn 3 gelaufen, hätte ich ja, weiß nicht, 2 Meter mehr laufen müssen. Ja,
stimmt.
Da habe ich dann, weiß nicht, ist das Schummeln? Ja, oder gewisse Cleverness. Es war gewisse Cleverness. Ich war zwar etwas langsamer, aber ich bin da immer auf der Innenbahn gelaufen.
Ich würde da auch mitgehen. Also bei mir wäre es, wie du gesagt hast, auch dieses, der Ball ist so auf der Linie, aber eigentlich ist das schon ein bisschen mehr im Aus als eigentlich auf der Linie. Und dann schnappst du den Ball und spielst weiter. So. Dann, ich meine, das finde ich auch cool mit dieser Innenbahn. Da hätte ich, das ist auch nicht Schummeln, finde ich, aber es ist so eine Taktik, würde ich einfach mal nennen. Taktisch ist es. Und zwar, wenn wir 4x, oder ich weiß gar nicht, wie oft wir das gelaufen sind, aber Tausende gemacht haben. Auch in Potsdam, aber auch in anderen, auch in anderen Clubs, obwohl das eigentlich in Potsdam hauptsächlich war, diese 4x1000, wo läufst du? wo ist die Taktik, wo läufst du? Läufst du ganz hinten, läufst du ganz vorne? Wie groß ist deine Gruppe und so weiter? Und ich war immer an zweiter Stelle. Du läufst an zweiter, dich zieht jemand. Es gibt nichts Geileres, als wenn du laufen gehst und jemand zieht dich oder läuft neben dir und du hast denselben Rhythmus. Es gibt nichts Besseres. Und dann nochmal, also die Top Übung überhaupt ist dieser Peep-Test. Kennt ihr den?
Shuttle Run. Jojo,
der Jojo-Test. Ja, gut, da gibt es verschiedene Varianten, ja, aber du hast diesen Test, wo du läufst von Hütchen zu Hütchen und dann läufst du halt wieder zurück. Ne? Also immer so dieses Hin und Her zu Hütchen. Und wenn du jetzt nebendran eine Spielerin hast, du läufst ja nicht alleine und die geht mit dem Fuß nicht bis zur Linie, dann ist die Gefahr da, dass ich auch nicht bis zur Linie gehe, weil ich mir denke,
das stimmt.
Also im Endeffekt und vor allem am Anfang bist du noch so voll, also es geht ja ganz, ganz langsam los, du joggst, es sind nur nicht mal Joggen, ja, es ist Slow-Mo. Und da gehst du so exakt bis zur Linie, weil der Trainer steht daneben.
Genau,
so.
Da kommt aber auch der Piepton. Das heißt, du musst bei dem Piepton an der Linie sein, du musst die Linie berühren, drehst um.
Immer beim Piepton an der Linie
20
sein.
20 Meter, alle 20 Meter steht ein Hütchen. Genau,
oder Katastrophe. Und dann hast du so welche, wo du eigentlich, du kannst schon nicht mehr. Du hast, Laktat ist schon bis in der Birne. Und du kannst nicht mehr. Und neben dir ist so eine junge Spielerin, das juckt die überhaupt nicht, was der Trainer sagt. Und die geht nicht bis zum Hütchen. Am liebsten würdest du sie anschreien. Aber es geht ja natürlich nicht um dich. Du machst das ja nur für dich.
Natürlich. Aber es gibt ja auch die entgegengesetzten, die heißen, die immer vor dem Piep schon an der Linie
sind. Noch schlimmer.
Noch schlimmer, genau. Weil du dann natürlich total nur drum kommst, denkst, sie ist neben dir und die ist schon 50 Meter vor dir. Und du denkst, warte mal, ich komme hier gar nicht hinterher. Und du rennst automatisch schneller und überpäst, was auch nicht der Sinn ist.
Genau.
Neue Frage habe ich jetzt für euch. Und das, da konntet ihr euch jetzt wirklich nicht vorbereiten. Nein, wir gehen jetzt mal raus aus dem Fußballerischen. Mhm. Genau. Und ihr gebt mir jetzt eure Top 3 Dating-Fails. Das bedeutet, ihr habt ein Date und sagt, diese Top 3 Sachen gehen überhaupt nicht, finde ich total unsympathisch.
Beim Daten.
Das heißt, Date.
Boah, Alter, die Überleitung, die muss man jetzt erstmal schaffen.
Ist super, oder? Ich fange auch an. Damit ich euch vielleicht schon ein paar Hilfe gebe.
Ich bitte.
Ich meine, wenn ihr mir auch nur 2 gebt, ist auch okay. Okay, warte, ich habe mir auch geschrieben. Ich finde es schrecklich und ich glaube, vielleicht könnt ihr da auch zustimmen, wenn man ist auf einem Date und die Person redet nur von sich, relativ unsympathisch und man merkt, total. Da stimmt die Chemie nicht. Und kriegt man da mal eine Frage gestellt und dann hört die Person nicht zu, weil sie wahrscheinlich schon Sachen von sich erzählen will. Auch nicht.
Oder
cool.
Der Satz kommt. Also ich, also bei mir.
Ja, genau. Du erzählst was und die Person steigt ein und sagt, bei mir ist das so. Genau. Finde ich auch sehr unsympathisch. Und, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber...
Ich muss schon
lachen. Nein, wenn jemand viel von Geld erzählt, wenn jemand erzählt, dass er viel Geld hat und mit Sachen angibt...
Ja, aber das ist nicht nur beim Daten so.
Genau, also ich meine, hast du Geld, erwähne es nicht, hast du kein Geld... Erwähne es auch nicht.
Er lädt einfach mal an. Möchtest du an, Herr David? Redet einfach nicht von Geld. Kein Problem.
Nein, genau, aber das finde ich so ein bisschen unsympathisch. Aber was ich auch sehr schön finde und was ich auch immer mache, ist Tür aufhalten. Das finde ich sehr cool. Und ich finde es auch toll, wenn das jemand macht. Genau, so Höflichkeitssachen. Ich bezahle auch gerne, ich lade auch gerne ein, aber finde es auch toll, wenn...
Das aber nicht drüber reden, ne? Also wie machst du das bei dem Date? Wenn du ja nicht sagen kannst, zahlst du jetzt oder ich? Weil du willst ja nicht über Geld reden. Das ist ja
das stimmt. Nein, man kann es natürlich schon kurz anreißen.
Aber ich würde ganz ehrlich sagen, was du gerade sagst, so all in one, wirklich Status. Wenn jemand so krass auf seinem Status beruht, da werde ich müde. Da würde ich direkt kehrt machen wollen. Deswegen, also ich könnte jetzt gar nicht 2 oder 3 nennen, weil das ist schon so... Dazu habe ich vielleicht einfach noch zu wenig Erfahrung.
Ja, beim Daten. Ein bisschen wenig Erfahrung.
Ja, ein bisschen wenig.
Ne? Ja, habt ihr noch? Wollt ihr noch was ergänzen?
Also, ich muss ehrlich sagen, dass, also, wenn ich Daten höre, dann denke ich an...
Oh, das war lange her, oder?
Nee, ich meine einfach... Ich glaube, die man denkt automatisch an... man verabredet sich im Internet und man kennt denjenigen nicht und dann trifft man sich auf ein Date. Und das habe ich noch nie mein ganzes Leben, glaube ich, gehabt, dass ich kann jemanden nicht und dann trifft man sich auf ein Date. Also zu daten, ich finde das ganz komisch, weil es ist eigentlich immer nur so im Freundeskreis und dann lernt man sich kennen und dann hast du ja schon irgendwie, du sitzt nicht da an einem Tisch und du isst und du musst erstmal sagen, so und du, wer bist du denn jetzt? Also ich finde eigentlich daten an sich, finde ich voll wie sagt man denn so schön, so ein Cringe-Moment, wo du denkst so, ah,
ja,
Olli,
ja, dir wahrscheinlich sorry. Auch.
Also, was da einfach hilft, ist einfach ein Aperitif zu bestellen.
Ja, das ist wieder deine Taktik. Aber
wir hast du eine Geschichte?
Nee, mir fällt nur ein, weil ich habe schon mal zu dir gesagt, ich finde das jemand unsympathisch, der keine Bücher liest oder hat nichts mit. Das ist so schlecht, ich weiß, und das ist so Schubladendenken, aber wenn jemand sagt, nee, also ich lese eigentlich nicht, und du kommst zu dem nach Hause und der hat null Bücher in seinem Bücherregal, da steht kein einziges, es gibt überhaupt kein Bücherregal, ja, dann denke ich mir so auch, ich weiß nicht, ob wir zwei den nächsten Aperitif nehmen sollen.
Aber wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten und wir beide lesen ja auch unheimlich gern, oh nein, wir drei eigentlich, wir haben ja auch einen insgeheim Buchclub.
Der ist so schlecht. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ey, wie viele Bücher haben wir in dem Buchclub gelesen? Und wie viele Mädels-Weekends haben wir da drin gemacht?
Entschuldigung. Genau. Aber wir sind jetzt von diesen Dating irgendwie abgekommen auf Bücher. Und Tabi, du hast noch gar nichts gesagt. Wenn du jetzt noch was ergänzen willst, bevor wir zum Ende kommen.
Nee, also bezüglich des Datings?
Ja.
Na wirklich, ich stehe nicht auf Status.
Ja.
Ja.
Du stehst auf Lache, ne?
Ich stehe auf Lache.
Die inneren Werte.
Beziehungsweise auch die Lache. Ja, die Lache. Und was mag ich noch? So ein bisschen die Erlebnisse, die man teilt. Ja. Und auch manchmal, ganz ehrlich, so einfach so on point aus dem Leben gegriffen. So, was berührt dich jetzt gerade?
Ich finde Überraschung.
Überraschung.
Also wenn du überrascht wirst. Aber nicht im Sinne von, das finde ich nämlich, das finde ich richtig schlimm, wenn jemand so so diese geplanten keine Ahnung, aber so Überraschungen im Sinne von, du kriegst mal irgendwie was Kleines oder so.
Ja, oder vor allem auch, es muss ja gar nicht irgendwie so eine kleine Sache sein, die ich gerade mag, aber auch die Person gerade mag und das beschäftigt die Person gerade und sagt einfach so, ja, das ist heute, das hat mich heute so irgendwie bewegt oder irgendwie sowas. Ja.
Boah, ich muss jetzt aufpassen, ey, ganz ehrlich.
Ja.
Der wirkt jetzt richtig
an. Wir sollten jetzt mal enden. Genau, und die privaten Themen hier.
Hei, jetzt wird es aber hier heiß.
Überhand cut. Und man nicht mehr merkt, dass das Mikrofon an ist. Also, ich bedanke mich, Tabi, dass du auch heute wieder Gast warst. Josi, du übernimmst das Ende.
Ja, also Sum up würde ich sagen, wir haben geredet über die kleinen, also ich sage mal kleinen Mädels, weil ich das letzte Video, was ich gesehen habe von Mönchengladbach, war die U15, die auf dem Marktplatz Stimmen sammelt. Das finde ich so ein echt tolles Bild, irgendwie symbolisch. Wir haben geredet über Mönchengladbach, die Mädels, die Frauen. Wir haben geredet darüber, was Schmerzmittel, so ein bisschen ein paar Storys über Schmerzmittel, die wir erfahren haben. Wir haben über Dating geredet und was Anja nicht mag.
Wir auch nicht.
Und was Tabi mag oder auch nicht mag, genau. Also ich glaube, das war eine sehr lockere Folge, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Vielleicht sollten wir das beibehalten, dass wir nicht mittags um 12 aufnehmen, sondern
auf
abends
jeden Fall.
Um 5.
Genau, jetzt ist es ja mittlerweile schon gleich um 10. Also auf jeden Fall war viel cooler, dass wir hier zusammensitzen, ist natürlich normal. Und leider ist es uns natürlich nicht gegeben, dass wir immer an einem Ort sein können, aber es war schön heute.
Ja.
Euch persönlich zu sehen.
Genau, also vielen Dank, Tabi, dass du mitgemacht hast. Danke an dich, Anja, dass du eingeleitet hast. Ich würde auf jeden Fall gerne noch einen Song auf die Playlist setzen, und zwar Déjà Vu. Und den Song finde ich mega cool. Läuft gerade rauf und runter hier bei uns. Ja, gezwungenermaßen müssen die zwei das mithören. Ansonsten wünsche ich euch... Anja, ihr hebt den Finger.
Ich habe noch was, weil wir müssen für die nächste Folge, die wir aufnehmen, mit einem Gast, Josi, das haben wir jetzt ganz vergessen anzukündigen. Wir werden eine Premiere haben beim nächsten Mal, und zwar...
Nächste Mal wird es heiß. Genau. Leute, jetzt muss ich mal hier so einen Teaser machen.
Willst du das machen? Okay, du übernimmst, bitte.
Nächste Mal wird es richtig heiß, und zwar wird es geht schon los. Da bin ich nervös, ne?
International.
Also, jetzt wird richtig international, und ich bin mega stolz, dass sie zu uns kommt und dass wir auch unsere erste Folge auf Englisch machen werden. Da kann man ja schon mal ein bisschen spoilern. Genau. Wer und wie und was werde ich jetzt nicht sagen, aber es wird international. Sie ist eine super authentische, sympathische Person. Ich habe mit ihr gespielt, Anja hat mit ihr gespielt. Und
da müssen wir uns vielleicht auch im Vorfeld entschuldigen. Wir werden wahrscheinlich nicht die Möglichkeit haben, irgendwie überzusetzen. Wir vertrauen auf eure Englischkenntnisse. Und wollen das einfach mal testen, wie es ankommt. Und da könnt ihr uns auch gerne immer Feedback geben, aber Englisch it is.
Ja, Ich glaube, das ist egal, weil Anja hat auch gemeint, da muss ich jetzt mal ehrlich sein, ja, aber sollen wir Englisch machen und so? Und es geht gar nicht um unser Know-how im Englisch, sondern ihr werdet es irgendwie halbwegs verstehen. Und ich glaube, das Coole ist, dass wir die an den Tisch kriegen, ja? Dass sie einfach offen und ehrlich über Dinge reden wird. Und das wird mega. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, wann immer ihr das hört, morgens, mittags, abends. Und bleibt gesund, habt Spaß, bis bald. Vielen Dank.
Tschö.
Tschö. Tschö.